NDR Info. Redezeit.
Das ist Ihre Telefonnummer zum Mitreden. Am Mikrofon heute Abend ist Andreas Burmann. Heute ist der internationale Tag der Pressefreiheit und das ist Gelegenheit für uns und auch für Sie, über die Pressefreiheit nachzudenken und darüber zu reden. Was Sie sicherlich wissen, ist die Pressefreiheit ein Grundrecht, welches im Grundgesetz fest verankert ist. Dennoch stellt sich die Frage, wie steht es um diese Freiheit in Deutschland und auch in anderen Ländern? Und wie steht es um den freien Zugang zu Informationen? Darüber wollen wir reden. Ich bin sicher, Sie haben eine Meinung zur Pressefreiheit. Und die konkrete Frage an Sie, für wie frei halten Sie denn die Presse? 0800 441 777.
Pressefreiheit bedeutet, Wahres zu sagen und keine Vermutungen zu äußern, aus meiner Sicht. Was in letzter Zeit eben auch sehr viel passiert.
Für mich ist viel wert, dass man sich über die Medien informieren kann und wirklich auch relativ sicher sein kann, zumindest bei uns in Deutschland, dass auch stimmt, was einem damit geteilt wird.
Ja, dass die Presse eben schreiben kann, was sie lustig ist. Und zwar unabhängig davon, welche politische Richtung dahinter steckt.
Ja, grundsätzlich sehr wichtig, weil nur das natürlich dazu führt, dass Missstände aufgedeckt werden, man informiert wird, auch objektiv und allumfassend, elementar für einen demokratischen Staat.
Ich finde, Pressefreiheit ist grundsätzlich immer erstmal was Wichtiges. Bedeutet für mich, dass jeder die Möglichkeit hat, zu schreiben, was er möchte, solange er keinen anderen damit direkt beleidigt und auch absichtlich beleidigt.
Wir haben ja auch eine gewisse Historie hinter uns in Deutschland und gerade für Deutschland ist es wichtig, dass wir immer die Wahrheit auch erfahren, damit man eben auch alle Strömungen innerhalb des Landes aufnehmen kann und da dann einfach auch frühzeitig darüber informiert ist, wenn es sich in eine falsche Richtung entwickelt, wie man jetzt ja manchmal schon so ein bisschen das Gefühl hat.
Natürlich ist es total wichtig. Also ein Land, in dem irgendwie keine freie Meinungsäußerung ist, weder durch die Menschen, durch die Bevölkerung noch durch die Presse, ist eine Katastrophe. Also wäre man total in seiner Freiheit eingeschnitten.
Ich glaube, es gibt einfach sehr viele Länder, wo es keine Pressefreiheit gibt. Also jetzt nicht nur Türkei. Ich kann mir schon vorstellen, dass Russland auch ein Land ist, wo sehr viel kontrolliert wird.
Man weiß ja nicht, wie einseitig doch zum Beispiel das alles betrachtet wird. Das ist ja auch die kritische Sache an der Pressefreiheit. Das ist das Gleiche wie mit dem Ukraine-Konflikt. Da hat man ja auch gar nicht so richtig den Einblick, wie es nun wirklich dort los ist. Man hört die russische Seite und die ukrainische Seite und man hat schon manchmal den Eindruck, es wird sehr einseitig betrachtet. Und dafür ist halt die Pressefreiheit wichtig, dass man versuchen kann, verschiedene Blickpunkte anzugucken.
In der Info die Redezeit. Wir reden heute Abend über die Pressefreiheit. Das waren schon viele Stimmen, gesammelt von Sarah Klößer. Wenn Sie da mitdiskutieren wollen, 0800 441 777, und die Frage an Sie lautet, für wie frei halten Sie die Presse? Machen Sie sich Gedanken über die Pressefreiheit. Im Studio in Hamburg ist Georg Maskolo. Er ist Leiter des Rechercheverbundes NDR, WDR, Süddeutsche Zeitung, war mal Chefredakteur des Spiegels. Guten Abend, Herr Maskolo.
Hallo, guten Abend.
Herr Maskolo, haben Sie mal in Ihrer journalistischen Laufbahn erlebt, dass Sie unfrei waren?
Nicht, dass ich mich daran erinnern würde. Oder nicht in dem Sinne, wie Sie die Frage stellen. Ich habe gestern diese Umfrage gesehen, dass 6 von 10 Deutschen sagen, ihr seid eigentlich gar nicht frei, es gibt Mächtige, die euch, ihr kontrolliert gar nicht die Mächtigen, sondern die Mächtigen kontrollieren euch. Dieses Gefühl habe ich nie gehabt. Habe ich oft das Gefühl gehabt von, dass ich etwas nicht gut genug gemacht habe, dass ich etwas nicht gut genug durchdrungen habe, dass Texte oder Fernsehbeiträge unzulänglich gewesen sind, dass ich sie im Nachhinein angeschaut habe und gesagt habe, das hätte man eigentlich besser oder anders machen müssen, all das ja. Aber dass ich mich unfrei gefühlt hätte, dass ich die Fehler, die ich gemacht habe, auf jemand anders hätte schieben können, auf irgendeine Marionette, die da drüber schwebte und gesagt hat, geh in die Richtung oder geh in die Richtung, das kenne ich nicht, das habe ich nicht erlebt.
Auch keine subtile Unfreiheit, dass Sie überlegt haben, darf ich das jetzt oder darf ich das nicht?
Ja, das hat man natürlich bisweilen, wenn man an Grenzen geht in der Berichterstattung. Also wir erleben es ja bei Affärenberichterstattung durchaus immer wieder. Wie weit kann man gehen? Also wie weit kann man mit einem Verdacht gehen? Mhm. Aber all das sind Dinge, darüber reden wir sicher heute Abend noch, die Teil der handwerklichen Abwägung sind. Aber sie haben nichts damit zu tun, dass ich mich in meiner Freiheit eingeschränkt gefühlt hätte.
Thomas Bormann ist Korrespondent im ARD-Studio in Istanbul. Guten Abend, Herr Bormann.
Ja, schönen guten Abend.
Fangen wir erst einmal bei Ihrer Arbeit an, bevor wir über die türkischen Kollegen reden. Inwieweit bekommen Sie Einschränkungen Ihrer Freiheit als Korrespondent zu spüren?
Ich persönlich habe noch keine Einschränkungen zu spüren bekommen. Gut, es ist hier in der Türkei sehr schwierig, an irgendwelche Informationen von Behörden zu kommen. Da wird also gemauert. Aber es wird jetzt nichts hier an meiner Berichterstattung bisher jedenfalls behindert. Ich erlebe aber immer mehr im näheren Umfeld, dass auch Auslandskorrespondenten Kollegen hier an ihrer Arbeit behindert werden, dass sie Hassmails bekommen, wenn sie kritisch über Erdogan schreiben, oder dass manche sogar gar nicht ins Land dürfen, wie es dem ARD-Kollegen Volker Schwenk vor kurzem passiert ist, da mit dem Vorwand, er habe nicht die richtige Akkreditierung gehabt. Mhm. Also mit solchen Mitteln wird hier auch die Arbeit der ausländischen Korrespondenten immer mehr behindert.
Inwieweit gibt es in Ihrem Kopf so einen Gedanken, das darf ich und hier ist eventuell eine Grenzüberschreitung?
Ja, diese Gedanken, die will ich immer von mir stoßen. Ich hoffe auch, dass mir das gelingt, weil mir eben bewusst ist, dass ich denke mal, das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass ich hier aus dem Land ausgewiesen werde. Da geht es mir erheblich besser als den tausenden türkischen Kollegen, die doch immer mit einem Bein im Gefängnis stehen, wenn sie kritisch berichten.
Aber wenn Sie ausgewiesen werden würden, dann könnte man doch auch sagen, Sie haben es richtig gemacht.
Ja, das stimmt. Aber also deshalb ist das halt das Schlimmste, was mir passieren kann. Ich will mich nicht beschränken in der Berichterstattung. Und deshalb, wenn ich was zu kritisieren habe hier, dann kritisiere ich das auch. Und so werde ich weitermachen.
Gut, wir reden nachher mal über die Zustände Ihrer türkischen Kollegen im Land, wie es denen geht. Christian Mier ist Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen. Guten Abend, Herr Mier.
Guten Abend.
Herr Mier, es gibt eine Rangliste der Pressefreiheit und da ist Finnland auf Platz 1. Was ist in Finnland, was die Freiheit angeht, die Pressefreiheit so paradiesisch?
Da gibt es mehrere Faktoren, die dafür verantwortlich sind, dass Finnland wirklich seit vielen Jahren unangefochten dort oben ist. Das erste ist sicherlich, dass in Finnland fast keine Gewalt, auch keine Drohung gegen Journalisten gibt. Zweitens, dass etwas Finnland mit anderen skandinavischen Ländern verbindet, dass eine ganz andere Kultur der Informationsfreiheit gibt, wenn wir über den Zugang zu Behördeninformationen reden. Das heißt, es gibt fortschrittlichere Informationsfreiheitsgesetze im Vergleich zu Deutschland, wo wir sehr lange Antragsfristen und sehr hohe Gebühren zum Beispiel haben. Ein dritter Punkt in Finnland ist, dass es auch ein einklagbares Recht auf Breitbandzugang gibt. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, weil wir, wenn wir über Pressefreiheit reden, immer nur über die Journalisten reden. Aber Pressefreiheit ist ja nicht nur ein Recht für Journalisten, Dinge zu verbreiten, sondern auch ein Menschenrecht für alle Menschen, Informationen zu empfangen. Das heißt, es betrifft auch die Betriebswege. Und ein vierter Punkt, es gibt doch insgesamt eine recht hohe Medienvielfalt in Finnland, die auch damit verbunden ist, dass in Finnland zum Beispiel eine schwedische Minderheit gibt, die starke Minderheitenrechte hat und gleichzeitig sozusagen auch diese Minderheiten Zugang zu Medien hat. Das sind so, denke ich, ein paar Schlaglichter.
Sie klären uns gleich mal auf, warum Deutschland von Platz 12 auf Platz 16 gerutscht ist. Vorher die Frage an Herrn Maskulo. Haben Sie das Gefühl, dass Deutschland verbesserungsfähig sein könnte, wenn es um die Pressefreiheit geht? Weil wir sind auf Platz 16 in dem Ranking von 180 Ländern. Das ist weit vorne, aber nicht ganz vorne.
Ja, das sind wir nicht. Aber wenn wir gerade bei dem Faktor ganz vorne sind, ich habe Herrn Mier gerade zugehört, was Finnland angeht, bin ich kein Experte für Finnland. Aber wenn ich mir anschaue, was im Moment gerade passiert oder was in Finnland droht, dann würde ich mich wundern, wenn sie im nächsten Jahr noch auf Platz 1 wären. Wir haben ja vor einiger Zeit, der NDR war daran beteiligt, diese Recherchen veröffentlicht über panamesische Briefkastenfirmen. Seitdem gibt es eine Fülle von Steuerbehörden und Regierungen in aller Welt, die sagen, ihr Journalisten müsst uns das zur Verfügung stellen, den Strafverfolgungs- und den Steuerbehörden. Wir sagen dazu beständig nein. Und in Finnland gibt es jetzt eine Diskussion darüber, dass die Steuerbehörden da gesagt haben, wir überlegen jetzt mal, den öffentlich-rechtlichen Sender zu durchsuchen, der an diesen Recherchen beteiligt war und auch die Wohnungen der beteiligten Journalisten. Wenn es denn dazu kommt, was ich nicht hoffen mag, dann glaube ich, werden sie im nächsten Jahr vom Thron gestoßen und dann auch zurecht. Platz 12 oder Platz 16 hier. Es gibt immer wieder Dinge, über die man hier reden und die man kritisieren muss. Pressefreiheit ist nicht nur ein Möbel, ist nicht nur etwas, was man ins Schaufenster stellt. Es ist ein Grundrecht, das man so wie alle anderen Grundrechte pflegen muss und sich regelmäßig fragen muss, wird es eigentlich bedroht oder nicht? Wir haben im vergangenen Jahr die Landesverratsermittlungen erlebt. Wir erleben jetzt Übergriffe auf Kollegen, vor allem im Umfeld von Pegida-Demonstrationen. All das ist besorgniserregend. Über all das muss gesprochen werden. Ich glaube allerdings, alles in allem, Platz 12 oder Platz 16, geht es uns hier in diesem Land sehr gut. Vor allem verglichen mit vielen anderen Ländern in der Welt. Wir können hier unseren Job dann doch ganz weitgehend unbehelligt machen. Wenn wir etwas nicht machen, dann sind wir daran selbst schuld. Wir können es nicht auf die Umstände schieben.
Herr Mier, klären Sie uns kurz auf. Deutschland war 2015 auf Platz 12, in diesem Jahr auf Platz 16. Was ist passiert?
Also ein Punkt hat Georg Maskolo ja gerade schon angesprochen und der ist eigentlich der Hauptgrund, dass sich Deutschland verschlechtert. Dass wir tatsächlich im Umfeld von Pegida, Legida und anderen rechtsextremen Demonstrationen einen Anstieg der Gewalt im vergangenen Jahr registriert haben. Im vergangenen Jahr haben wir mindestens 39 tätliche Übergriffe bei solchen Demonstrationen erlebt, bei diesen Pegida-Demonstrationen. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, weil in unserer Rangliste muss man, glaube ich, methodisch wissen, dass sich ein Land besonders verbessern oder verschlechtern kann, wenn es Gewalt gegen Journalisten gibt. Da gibt es so einen sogenannten Violence Score, einen Gewaltfaktor in der Formel, die dieser Rangliste zugrunde liegt. Und die kann die Position eines Landes sehr verändern.
Zum Beispiel die Polen, die Türkei ist von 51 auf 180 abgerutscht. Ist das ein Grund dafür?
Ja, klar. Gewalt ist ja auch nicht nur sozusagen tätliche Übergriffe, sondern Gewalt sind auch Inhaftierungen. Gewalt sind auch verbale Drohungen, die passieren. Das ist sicherlich ein Hauptgrund in der Türkei, neben den ganzen Verfahren, die eben drohen und aus denen dann ein Klima der Selbstzensur folgt. Aber da werden wir später noch drüber reden.
Wir reden gleich über die Situation in der Türkei mit Thomas Bohmann. Vorher hat Dieter Modero das Wort aus Hamburg. Guten Abend, Herr Modero.
Guten Abend. Und zwar habe ich mal Folgendes, das ist an sich eine Frage und auch vielleicht eine Antwort. Es wird immer Pressefreiheit. Jetzt habe ich hier drei Buchbesprechungen von Wolfgang Herles oder Ulf Kotte, früher Journalist bei der Frankfurter. Und dann habe ich noch mal hier eins, Markus Gärtner. Eins heißt Die Gefallsüchtigen. Dann kommt gekaufte Journalisten von Ulf Kotte. Und Lügenpresse. Dann habe ich noch mal ein Zitat ein, das ist schon 45 Jahre alt. Da hat der Paul Sethe, damals Mitherausgeber der Frankfurter, gesagt, Pressefreiheit ist die Freiheit, von 200 reichen Leuten ihre Meinung kundzutun.
Folgen Sie denn diesem Satz, alles was Sie erzählen, Herr Modero, klingt nach furchtbarem Misstrauen? Sind Sie ein misstrauischer Mensch, wenn es um
ja,
die...
Ja, doch, ja.
Was macht Sie
misstrauisch? Ja, schon. Also wissen Sie, ich will mich immer nach allen Seiten informieren.
Das können Sie ja auch, oder?
Denn wissen Sie, es hat natürlich auch Journalisten, weil jeder hat seine Meinung und so weiter. Und was mir auch noch aufgefallen ist, wenn es sogenannte Rechtsradikale also gibt, also mit Rechtsradikalen, Neonazis und so weiter, wenn mal die Linken, die sogenannten Linken hier Krawallen machen wie in Hamburg und so weiter, das ist mal Autonomie.
Wir gehen jetzt nicht in die Sprachregelung, Herr Modero. Ich finde den Aspekt des Misstrauens ganz interessant. Können Sie das nachvollziehen, Herr Maskolo, oder gibt es da eine Tendenz in Ihrer journalistischen Arbeit, dass Sie spüren, Leser, Hörer, Zuschauer werden misstrauischer, ich formuliere es mal positiv, werden kritischer?
Ja, ich glaube, dass das ein Prozess ist, den wir eigentlich schon seit Jahren beobachten können. Und ich fürchte, dass wir für den auch nicht aufmerksam genug gewesen sind, dass wir uns mit all dem, was wir schon in der Vergangenheit erlebt haben, dass ein erkennbarer Glaubwürdigkeitsverlust eingetreten ist, dass wir das zu lange ignoriert haben. Womit wir es heute zu tun haben, würde ich sagen, zerfällt für mich, wenn ich so sage, ganz grob in zwei Gruppen, in diejenigen, die uns sowieso gar nichts mehr glauben wollen, die diesen unsäglichen Begriff der Lügenpresse benutzen, die, glaube ich, auch für kein Argument und keine Diskussion mehr zugänglich sind. Ich glaube aber nicht, dass das die Mehrheit ist, sondern in der Mehrheit erleben wir Menschen, die uns gegenüber allerdings kritischer geworden sind. Die sagen, legt doch mal offen, nach welchen Standards ihr verfahrt, ob ihr eure Fehler korrigiert, wie ihr zu euren Ergebnissen kommt. Erklärt uns doch mal, ob ihr in so einem Stadium permanenter Beschleunigung von Nachrichten, ob ihr eigentlich noch sorgsam genug arbeitet. Und eine ganze Reihe von diesen Fragen halte ich für berechtigt. Und deswegen glaube ich, dass wir in dieser Diskussion, die für uns in Teilen schwierig sein mag, dass wir da auch etwas zu gewinnen haben, indem wir uns selbst, unser handwerklichen Standards versichern und in denen wir mit denjenigen, die skeptischer auf uns blicken, als das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist, auch das Gespräch suchen.
Kann ich da kurz was sagen?
Aber Herr Meyer, gerne, dafür sind wir da.
Im Prinzip stimme ich einerseits in vielen Punkten Georg Maskolo auch zu, auch dass man Dinge vielleicht lange nicht ernst genug genommen hat. Wenn ich an meine eigene Zeit der journalistischen Ausbildung zurückdenke, weiß ich, da haben wir uns auch mal mit so Sozialprestige-Rankings vom Journalismus beschäftigt. Journalisten waren schon immer einer der unangesehensten Berufe. Und in meiner Ausbildung erinnere ich mich, dass man dort eher vielleicht etwas leicht drüber hinweggegangen ist und gesagt hat, ja, das ist ja ein Kompliment, wenn man schlecht angesehen ist. Und ich glaube, durch auch neue technische Entwicklungen, durch neue Plattformen wie Social Media, Facebook etc., sind, glaube ich, dieses Potenzial, was schon immer da war, auf einmal bricht sich Bahn. Dann möchte ich aber nochmal auf den Kommentar des Hörers zurückgehen, der, glaube ich, einen ganz wichtigen Punkt angesprochen hat, mit dem ich möchte mich aus vielfältigen Informationen informieren, weil ich glaube, das ist ein ganz großer Teil vom Pressefreien, das ist auch ein großer Teil der hohen Pressefreiheit, die wir in Deutschland haben, dass wir eine hohe Medienvielfalt haben und es gibt, da hilft, glaube ich, der Blick über den deutschen Tellerrand manchmal ganz gut, auch als Mitarbeiter einer Organisation, die weltweit arbeitet. Es gibt seit vielen Jahren auch Studien, die Glaubwürdigkeit und die Pressefreiheit in unterschiedlichen Ländern bewerten und sehen. Und da gibt es eigentlich eine ganz zentrale Erkenntnis, die hat heute der NDR, glaube ich, auch nochmal auf seiner Seite zusammengefasst, aber ich weiß das auch schon seit vielen Jahren, dass in Ländern mit eigentlich niedriger, mit einer hohen Autorität, mit sehr einer großen Diktatur gerade letztlich am Ende der Glaube an die Pressefreiheit und die Glaubwürdigkeit sehr viel höher ist als in Demokratien, wo eigentlich eine viel, viel, viel größere Glaubwürdigkeitskrise ist, was letztlich am Ende ein Umkehrschluss ist der Vielfalt, weil man durch vielfältigere Medienauswahl am Ende auch mehr Möglichkeiten hat, Dinge zu hinterfragen. So ist dieses Paradoxon, das sich ein bisschen auch auflöst.
Gut, den Ball können wir mal nach Istanbul spielen zu Thomas Bormann. Wie erleben Sie das, wenn man die Rezipientenseite mal anguckt in der Türkei? Wie groß ist das Misstrauen der Menschen gegenüber den Medien?
Das ist schon sehr ausgeprägt, aber vor allem erlebe ich hier, dass die türkische Gesellschaft vor allem gespalten ist. Man kann das runterbrechen auf Erdogan-Anhänger und Erdogan-Gegner. Und die Erdogan-Anhänger, die bekommen natürlich in allen möglichen Fernsehkanälen und Zeitungen eben ihre Sicht der Dinge präsentiert und fühlen sich da bestätigt und sagen, das ist doch alles glaubwürdig. Und die anderen, die glauben eh nichts, was in Zeitungen steht, was die Medien berichten. Und kritische Medien gibt es halt hier einfach von der Zahl her immer weniger. Und deshalb gibt es viele Menschen, die glauben nichts, was in Zeitungen steht und sind deshalb auch empfänglich für Verschwörungstheorien. Manche versuchen ja auf soziale Medien auszuweichen, aber da ist eben oft vieles nicht durchrecherchiert. Vieles sind Gerüchte, die da verbreitet werden. Und das ist an sich auch ein schwieriger Weg, die sozialen Medien, um da sich eine eigene Meinung zu bilden.
Da steckt die Frage dahinter, fördert das Internet die Pressefreiheit? Darüber reden wir gleich. 08000 441 777 ist unsere Telefonnummer und wir reden heute Abend in der Redezeit über die Pressefreiheit. Rebecca Scholz aus Hamburg, guten Abend.
Guten Abend. Ich will nicht kritisieren die Pressefreiheit an sich. Es geht mir um die Wortwahl. Wenn wir jetzt schon seit Monaten, seit bestimmt mindestens ein Jahr über eine Flüchtlingskrise reden, dann haben wir das falsche Wort gewählt.
Also, welches Wort würden Sie wählen?
Eine Zuwanderung. Wir haben Binnenflüchtlinge und die sind in viel größerer Zahl unterwegs als diejenigen, die nach Europa kommen. Und wir haben gar kein Recht, um von einer Krise zu reden. Wir behandeln dieses ganze Thema so, als würde eine Seuche über Europa kommen.
Das heißt, Sie sind sprachlich sehr sensibel. Fallen Ihnen noch andere Beispiele ein, wo Sie sagen, da wird Ihrer Meinung nach mit Sprache nicht sorgsam umgegangen oder wird Meinung gemacht?
Also, dieses, was jetzt unser Land wirklich und ganz Europa ständig beschäftigt, das ist das, was mir ja auch ganz besonders stark durch den Kopf geht. Und das ist im Grunde genommen das, was mir jetzt im Moment am stärksten einfällt. Und das, ich halte das auch für ganz Für eine falsche Vokabel.
Gut, nehmen wir mal das Beispiel der Vokabel und der Sprache, Georg Mascolo. Inwieweit müssen Sie sich als Journalist immer wieder überprüfen? Wir sind beim Thema Freiheit und bei einer ganz kleinen Facette, nämlich die Freiheit der Sprache. Oder welche Sprache benutze ich als Journalist? Müssen Sie sich immer wieder überprüfen, übernehme ich jetzt die Sprache der Mächtigen oder ersetze ich den Begriff durch einen anderen?
Ja, oder schaffe ich eine eigene Formulierung, über die ich nicht ausreichend nachgedacht habe. Frau Scholz, ich finde, dass das Wort Flüchtlingskrise ist aus vielerlei Gründen, jetzt wollen wir heute Abend nicht über die Flüchtlingskrise sprechen, ist irgendwie dennoch trifft. Aber was den Punkt der Sensibilisierung betrifft, den halte ich für einen ganz wichtigen. Und ich komme zu dem zurück, worüber wir gerade schon mal gesprochen haben. Wir haben ja in den vergangenen Jahren, man muss inzwischen sagen Jahrzehnten, ja eine ungeheure Beschleunigung des journalistischen Geschäfts erlebt, insbesondere auch durch die Internetmedien. Das ist etwas, was mir große Sorgen macht. Ich glaube, wir haben inzwischen viel zu viele von diesen Live-Tickern. Nichts ist schlimm daran und falsch daran, eine Nachricht schnell zu transportieren. Aber viele erliegen inzwischen der Versuchung, etwas zu in dem Moment auszudeuten, zu erklären, mit Bewertungen zu versehen, beinahe in dem Moment, in dem es passiert ist. Und ich glaube, dass das für uns Journalisten auch eine Überforderung ist. Wir müssen auch die Souveränität zurückgewinnen gegenüber unserem Publikum, zu sagen, das mag sein, dass sie schon ein sehr großes Interesse daran haben, von uns erklärt zu bekommen, was da eigentlich passiert ist, weil sie sich sehr dafür interessieren. Aber wir haben es selber noch nicht verstanden. Geben Sie uns die Zeit, es einmal sorgsam zu recherchieren, selbst zu verstehen und dann mit unserem journalistischen Produkt zu kommen. Diese ständige Beschleunigung kann nicht funktionieren.
Aber ist die Beschleunigung nicht auch eine Folge der Konkurrenz?
Na, ich glaube, für die Beschleunigung gibt es unterschiedliche Faktoren und die Konkurrenz ist sicher einer der Gründe dafür. Nur Beschleunigung haben wir im Journalismus in der Vergangenheit irgendwie auch schon erlebt. Das Radio ist, wenn man so will, ganz genauso ein Echtzeitmedium und das Fernsehen ist es irgendwie auch. Und seit der Erfindung des Telegrafen können Nachrichten außerordentlich schnell reisen. Und trotzdem sind wir in der Vergangenheit mit der Versuchung, glaube ich, besser umgegangen als heute in den Zeiten des Internets, die handwerklichen Regeln des Journalismus nicht außer Kraft zu setzen. Und die heißen, erst recherchieren, verstehen und dann schreiben, senden, berichten.
Wir sind bei dem Stichwort Internet angekommen. Christian Mier von Reporter ohne Grenzen. Würden Sie denn sagen, dass mit dem Internet und ich sage auch mal / die sozialen Medien die Pressefreiheit gefördert wurde oder die Freiheit größer geworden ist?
Ganz pauschal gesagt würde ich auf jeden Fall sagen, ist das Internet ein Raum der Freiheit und auch ein Raum der Pressefreiheit. Es hat Räume eröffnet, gerade in Diktaturen, in autoritären Regimen, für Kommunikation, für die Verbreitung von auch journalistischen Inhalten, die es so vorher nicht gab. Gleichzeitig mit der Bedeutungszunahme hat auch die Repression in diesem Raum natürlich zugenommen. Und je wichtiger es wird, desto mehr wollen Diktatoren, autoritäre Regime und deren Zensurbehörden das Internet kontrollieren. Und wenn Sie über soziale Medien nochmal reden, das ist nochmal, glaube ich, ein ganz spezielles Problem, weil wir jetzt vor allen Dingen über Regierungen und autoritäre Regime reden. In einem Land wie Ägypten zum Beispiel ist Facebook ein ganz wesentlicher Vertriebskanal für manche Medien, weil fast alle Leute sich dort tummeln. Dann hat aber dort gelten aber keine rechtsstaatlichen Prinzipien, sondern die allgemeinen Geschäftsbedingungen eines Unternehmens wie Facebook, AGB. Wir haben in Deutschland gerade eine Diskussion über Hate Speech und Counter Speech, aber in einem Land wie Ägypten wird es ein rechtsstaatliches Problem, wenn ein privates Unternehmen das bestimmt und Algorithmus, glaube ich, ein absolut unterschätztes Problem der Pressefreiheit ist in dem Zusammenhang.
Wie ist das denn aus Ihrer Sicht, Thomas Bormann? Sie haben das vorhin schon gesagt, es gibt in der Türkei eine Zweiteilung. Die einen folgen Erdogan und trauen der Presse, die anderen glauben weniger. Welche Rolle spielt dann, sagen wir mal, die dritte Säule, nämlich das Internet?
Ja, die spielt schon eine große Rolle, vor allem bei kritischen Menschen. Aber die müssen eben auch sehr vorsichtig sein, weil hier eben der Staat und auch die Justiz offenbar ein Netz aufgebaut hat, um mögliche, was jetzt in der Türkei unter Strafrecht fällt, mögliche solche Veröffentlichungen sogleich abzufischen und zu bestrafen. Da ist es also vor einer Woche auch einer holländischen Journalistin passiert, die auch einen türkischen Pass hat, die hier in türkischer Sprache ein paar Tweets losgelassen hat, dass Erdogan der schlimmste, größenwahnsinnigste Diktator sei seit Bestehen der türkischen Republik. Und so ein Tweet, der landet dann gleich in den Fängen der Justiz. Die Journalistin wurde hier für 12 Stunden festgehalten und darf seither das Land nicht verlassen. Und so geht es vielen, auch Schülern hier, die mal einen Erdogan-Witz posten im Internet. Die können dann tatsächlich plötzlich die Polizei vor der Tür haben. Also das ist so, das Internet spielt in der Türkei eine große Rolle bei Oppositionellen, aber sie müssen auf der Hut sein.
Daniel Vollbrecht hat uns eine Mail geschrieben aus Göttingen und er benutzt das schöne Wort: Pressefreiheit heißt Mut zur Wahrheit. Wie mutig muss man als Journalist in der Türkei sein?
Da muss man schon sehr mutig sein, wenn man eine andere Meinung hat als die Regierung. Denn die Regierung hat ja einen ganzen Instrumentenkoffer von Möglichkeiten, um kritische Journalisten mundtot zu sein. Zum einen sind das eben Prozesse, Anklagen wegen Präsidentenbeleidigung, wenn man Erdogan kritisiert hat, oder wenn man Korruptionsfälle anprangert der Regierung, dann hat man plötzlich ein Verfahren am Hals wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung. Weil nämlich da die Regierung oft sagt, diese Korruptionsvorwürfe, die vor 3 Jahren ganz groß herauskamen hier, wo ja sogar einige Minister gehen mussten, die seien in Wahrheit ein Komplott gewesen von dem islamischen Geistlichen Fethullah Gülen, früher mal Weggefährte Erdogans, jetzt Widersacher. Und der wird inzwischen als Führer einer Terrororganisation bezeichnet. Und mit diesem Mechanismus wird jetzt, wenn hier jemand der Regierung Korruption vorwirft, wird gleich gesagt, aha, der gehört zu dieser Gülen-Gruppe, das ist eine Terrororganisation, also ist dieser Korruptionsvorwurf, der ist in Wahrheit Unterstützung der terroristischen Vereinigung Gülen. Mit solchen Methoden werden eben hier kritische Journalisten mundtot gemacht, das passiert hier immer wieder.
Sie hören in der Info mit der Redezeit und Sie hören, dass wir reden über die Pressefreiheit hier im Land, wie auch in der Türkei und wie auch in anderen Ländern und fragen, wie steht es um die Freiheit der Presse? 0800 441777 ist unsere Telefonnummer. Thorsten Müller aus Berlin. Guten Abend, Herr Müller.
Ja, guten Abend.
Sie haben das Wort.
Es wurde jetzt schon viel über Misstrauen gesprochen. Es wurde darüber gesprochen, dass eventuell von irgendwelchen Reichen oder Einflüssen dort Journalisten manipuliert werden. Es wurde auch gesprochen vom Mut zur Wahrheit eben gerade. Ein Thema wurde noch gar nicht angesprochen. Und zwar ist es ja tatsächlich so, dass in unserer auch kapitalistischen Gesellschaft verschiedene, gerade kleinere lokalen Zeitungen um ihr Überleben kämpfen müssen. Das heißt, ein gewisser wirtschaftlicher Druck ist da. Was ich selber als Betroffener erlebt habe, ist, dass auch nicht nur bei kleinen Lokalzeitungen, sondern auch bei größeren Zeitungen, wenn man mal die Bild zum Beispiel nimmt, die Sensationspresse ein wichtiges Thema ist, wo es eben gerade nicht darum geht, objektiv verschiedene Blickwinkel und Perspektiven dem Leser zu vermitteln, sondern wo es darum geht, möglichst hohe Auflagezahl zu erreichen, um möglichst viel Geld damit zu verdienen, sodass Journalistik damit meiner Meinung nach missbraucht wird zum Geldverdienen. Und dann tatsächlich auch Verdachtsberichterstattungen aufgebauscht werden, um Sensationsartikel zu verbreiten, um Geld zu verdienen, ohne Rücksicht auf den einzelnen, dann eventuell auch Geschädigten, dessen Meinung zum Teil gar nicht gehört wird. Und wenn dann einzelne Geschädigte zum Beispiel eine Beschwerde beim Deutschen Presserat einreichen oder Anzeigen gegen die jeweilige Zeitung anstreben, dann werden sie oft mit dem Argument der Pressefreiheit abgewiesen und können sich überhaupt nicht mehr wehren. Kleinere mittelständische Unternehmen, die dann von irgendeinem Profilneurotiker verleumdet werden, der sich direkt an Journalisten wendet, vielleicht sogar noch an Politik, wo dann Politiker das sensible Thema aufgreifen und damit vielleicht noch wieder dann populistisch Wählerstimmen ergreifen wollen, die können sich dann vor Verdachtsberichterstattung gar nicht mehr retten. Und dann sage ich ganz klar, und dazu möchte ich gerne auch eine Meinung hören von den Fachleuten bei Ihnen in der Sendung, wie ist das denn? Alle Rechte ziehen ja auch Pflichten nach sich. Und wenn ich dann noch an ein altes Lied von einem Liedermacher denke, der gesungen hat, was in der Zeitung steht, ganz bekanntes Lied, wo es eben genau darum geht, dass dann irgendein Gegenbericht dann vielleicht einen Monat oder Monate später im Kleingedruckten oder auf Seite XY erscheint, vorher die Verdachtsberichterstattung, aber mit irgendeiner tollen Schlagzeile, wo der Fußgänger denkt, die hole ich mir, die Zeitung.
Aber die Gegendarstellung dann, ist dann klein in der Ecke. Gut.
Das passiert.
Herr Müller, ja? Sie haben drei wichtige Punkte angesprochen. Ich verspreche Ihnen, wir werden die jetzt abarbeiten, aber wir können nicht in die presserechtliche Kleinarbeit gehen heute Abend. Aber der erste Punkt ist mir wichtig, den Sie genannt haben, nämlich der wirtschaftliche Druck, sprich die Verlagshäuser. Man könnte auch sagen, gibt es da Monopole? Herr Mir von Reporter ohne Grenzen, sorgt wirtschaftlicher Druck dafür, dass Pressefreiheit / Vielfalt leidet?
Ja, ganz klar. Das habe ich ja eingangs auch gesagt, dass die Vielfalt eigentlich eine ganz, ganz wesentliche Voraussetzung für Pressefreiheit, also die Freiheit, mich auch aus unterschiedlichen Quellen zu beobachten. Und wir sehen es in Deutschland tatsächlich schon so, dass wir immer weniger Kreise haben, in denen es noch 2 bis 3 Zeitungen gibt. In dem Kreis, wo ich groß geworden bin, in Nordhessen, gab es früher mal 3 konkurrierende Lokalzeitungen. Dort gibt es mittlerweile 1. Das findet überall in ganz Deutschland statt und dadurch habe ich natürlich weniger Auswahl. Mhm. Und im Überregionalen sehen wir dann eine Entstehung von Zentralredaktionen, die für sich gesehen einen guten Journalismus machen. Zum Beispiel die Funke-Redaktionsgruppe, zum Beispiel Dumont. Die machen für sich gesehen guten journalistische Arbeit, aber im Kleinen sozusagen, die haben viele unterschiedliche Titel, gibt es am Ende tatsächlich weniger Vielfalt und das ist in Deutschland ein Jammern auf hohem Niveau. Wenn wir dann aber in Länder schauen, in denen ein hochkonzentrierter Medienmarkt ist und wo sozusagen die Konflikte, die eine Gesellschaft verhandeln muss, wo es auch unterschiedliche Sichtweisen braucht, wie zum Beispiel Kolumbien, ein Land, was ich selber gut kenne, im Moment im Friedensprozess, dort ist wirklich die mangelnde Medienvielfalt ein ganz großes Problem, weil es nicht die unterschiedlichen Meinungen gibt. Insofern ist das ein Problem auch für die Pressefreiheit in Deutschland.
Zweiter Punkt von Herrn Müller war, Herr Maskolo, die sogenannte Verdachtsberichterstattung. Wie ist das als Journalist? Darf ich denn alles schreiben im Sinne von das Presserecht, die Pressefreiheit gibt mir die Möglichkeit? Oder wo sind da, ich sag's mal, die moralischen Grenzen?
Also das würde mühelos mehr als eine Sendung füllen, darüber zu sprechen, über die besonderen Anforderungen der Verdachtsberichterstattung
und auch über die Fehler.
Herr Müller hat an einer Stelle ein berechtigtes Unbehagen. Die Verdachtsberichterstattung ist ja etwas ganz Ungewöhnliches, ein ganz ungewöhnliches Privileg, das wir Journalisten haben. Wir dürfen über etwas schreiben, was nicht bewiesen ist. Es darf sich im Nachhinein übrigens auch als falsch herausstellen. Wir müssen nur bei unserer Arbeit außerordentlich sorgsam umgegangen sein. Wir müssen die Betroffenen gehört haben. Wir müssen ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme geben. Es kommt insbesondere bei der Verdachtsberichterstattung immer wieder zu schrecklichen Fehlern. Wir könnten jetzt heute Abend über den Fall Kachel mal reden. Wir könnten über den Fall Wurfner mal reden. Das wollen wir heute Abend nicht tun. Für die Verdachtsberichterstattung kann ich nur sagen, eben weil sie ein so ungewöhnliches Privileg haben, dass wir Journalisten, also ein so ungewöhnliches Privileg ist, müssen wir auch mit ganz besonderer Verantwortung damit umgehen. Und wir müssen es heute noch sehr viel mehr tun als in der Vergangenheit, weil es heute einen ganz anderen Echoraum für diese Geschichten gibt, nämlich das Internet. Das heißt, wir müssen im Zweifel bei all dem, was wir tun, so glaube ich, ein Stück zurückhaltender werden, skrupulöser werden, abwägender werden, weil wir wissen, dass die Dinge da draußen im Zweifel ohnehin noch mal lauter, schriller werden können. Wir alle werden lernen müssen, mit dem Verdacht angesichts dessen, was im Netz heute möglich ist an Vorverurteilung, noch mal vorsichtiger umzugehen, als wir das in der Vergangenheit gemacht haben.
Aber Herr Müller hat ja den Verdacht, um mit dem Wort zu bleiben, geäußert, dass die kommerziellen Interessen stärker sind als die moralischen. Und dann, wenn das Kind im Brunnen liegt, sagt man ja, aber im Namen der Pressefreiheit durften wir das ja tun. Ist das nicht irgendwie auch gefährlich?
Ich habe Schwierigkeiten mit der Pauschalisierung. Wenn ich jetzt der These anhängen würde, dann würde ich sagen, dass die Zeitungen oder die Medien, die Geld verdienen müssen, insgesamt dazu neigen würden, einen etwas schlechteren und schrilleren Journalismus zu machen. Und im Umkehrschluss müsste man sagen, dass in öffentlich-rechtlichen Medien das eigentlich nicht passieren kann, weil sie irgendwie kein Geld verdienen müssen. Ich glaube, wenn wir einen ehrlichen Strich drunter machen, dann stellen wir fest, dass es an jedem Tag in diesem Land erstklassigen Journalismus gibt und er kommt von privaten und er kommt von öffentlich-rechtlichen. Und genauso sehe ich an jedem Tag Dinge, die ich für falsch halte und manchmal auch Dinge, für die ich mich schäme. Und ich sehe sie völlig unabhängig davon, ob es privat oder öffentlich-rechtlich ist. Aber um auf das zurückzukommen, was Herr Müller sagt, wenn es um den Verdacht geht, um die Verdachtsschöpfung, müssen wir außerordentlich sorgfältig arbeiten, weil er ja recht hat. Die Konsequenzen für Betroffene unserer Berichterstattung, die können ganz außerordentlich sein. Mhm. Und jeder Journalist, jede Journalistin muss wissen, was sie mit einer Geschichte anrichten kann. Und zwar im Guten, aber auch ganz genauso im Schlechten. Mhm.
Thomas Bohmann, wie ist das in der Türkei, die wirtschaftliche Abhängigkeit der Journalisten von Verlagshäusern, oder ist Erdogan überall dem?
Er versucht sich über alle zu stellen. Und da haben wir ja auch ein interessantes Beispiel, wie das in einem autoritären Regime wie der Türkei funktioniert. Hier macht sich die Regierung oft wirtschaftlichen Druck zunutze. Und das kann zum Beispiel so aussehen, dass eine kritische Zeitung, der wird dann irgendwie eine Steuerprüfung ins Haus geschickt und plötzlich gibt es eine Steuernachforderung in vielfacher Millionenhöhe. Die Zeitung wird dann in den Ruin getrieben, ist pleite, und dann kommen irgendwelche Geschäftsleute aus dem Umkreis der Regierung und die werden dazu geradezu aufgefordert, bitte, lieber Freund, kauf diese Zeitung auf und mach sie auf Regierungslinie. Also sowas passiert ja auch. Medien, Fernsehsender, Zeitungen gehören dann zu großen Konzernen, die regierungsnah sind. Konzerne, die immer auch eine große Bauabteilung haben und die natürlich, um die vielen Baugroßprojekte der Regierung zu bekommen, dann auch regierungsfreundlich berichten in den Medien, die sie übernommen haben. Und in diesem Beispiel, das ich nannte, dass so eine Zeitung in die Pleite getrieben wird und dann von regierungsfreundlichen Verlegern aufgekauft wird, da werden dann praktisch gleich alle kritischen Journalisten entlassen und die Zeitung ist dann auf Regierungslinie. Also hier wird der wirtschaftliche Druck ganz bewusst im Sinne der Einflussnahme der Regierung ausgenutzt.
Bernhard Schletter aus Berlin. Guten Abend, Herr Schletter.
Ja, guten Abend in die Runde. Ich sehe doch große Gefahren für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Uns kann es so gehen, wie es jetzt in Polen und Ungarn passiert ist. Das sind da Kräfte am Werke. Und wenn jetzt also die AfD einen Einfluss gewinnt, nicht, dann wird der öffentlich-rechtliche Rundfunk abgeschafft. Oder
wie kommen Sie auf den Gedanken?
Ja, die wollen die Gebühren abschaffen. Die haben sie im Programm, nicht? Mhm. Und wenn sich andere Parteien jetzt noch anfangen, an die anzubiedern und die ein bisschen umschmeicheln, jetzt wie man jetzt aus CDU-Kreisen hört, nicht? Und es gibt also auch schon schlimme Vorzeichen, schon lange vorher. Ich erinnere an die Sachen da, die Sache mit dem Herrn Brender da vom ZDF da, also diese Machenschaften, wie der da abgesägt wurde. Und ich sehe also auch feindliche Kräfte am Werke im Westdeutschen Rundfunk. Hm. Da hat sich zum Beispiel ein gewisser Herr Sieberts, der hat sich da unrühmlich hervorgetan, als mal eine tüchtige Journalistin Golina Ataira einen Medienpreis bekommen sollte oder ihn noch bekommen hat. Da hat er also rumgemotzt. Mhm. Der WDR ist gegen die Amt, der will das DAB wieder abschaffen.
Herr Schletter, lassen Sie uns kurz mal zusammenfassen. Ich höre bei Ihnen, dass Sie das Gefühl haben, das öffentlich-rechtliche System sei in Gefahr. Und
ist
zwar
in Gefahr ja.
Von politischer Seite.
Habe von ich Sie richtig? Politischer und auch wirtschaftlicher Seite möglicherweise.
Gut.
Auch. Wenn also diese Gebühren abgeschafft würden, so wie es jetzt AfD und Pegida schaffen und auch im offiziellen Programm haben und dann vielleicht also auch in politisches Handeln umsetzen. Die brauchen ja bloß in den Bundestag zu kommen.
Gut, lassen Sie uns daraus eine Frage schmieden, Herr Schletter. Die Frage geht an Georg Maskolo. Wie groß kann die Gefahr sein, um es mal mit Herrn Schletter zu sagen, dass Politik solch eine Macht hat, dass es ein journalistisches System abschaffen will oder, sind wir harmloser, beeinflussen will in diesem Land?
Also ich bin jetzt kein ausgesprochener Experte für das öffentlich-rechtliche System, dafür bin ich ja noch nicht lange genug dabei. Mein Eindruck ist allerdings, wenn ich zurückschaue, dann war der Einfluss der Politik vor allem auf öffentlich-rechtliche Sender in der Vergangenheit schon mal größer, als er heute tatsächlich noch ist. Kann man über die Frage streiten, sollte der Einfluss eher noch ein Stück zurückgedrängt werden? Ich finde, darüber kann man diskutieren, darüber muss man auch diskutieren. Mhm. Der Fall Brender, so habe ich es auch empfunden, war eine echte Grenzüberschreitung. Etwas, von dem auch ich gedacht hätte, dass eine solche Demonstration politischer Macht im öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht mehr vorkommen würde. Mhm. Aber genau deshalb, und das habe ich als wohltuend empfunden, hat es ja damals diese heftige und lange öffentliche Debatte über eben diesen Fall gegeben Und ich würde jedenfalls hoffen, dass die CDU sich in einem weiteren Fall oder wer auch immer auf die Idee kommen würde, sich überlegt, ob sie eine solche Debatte tatsächlich nochmal anfangen möchte.
Wir sind bei dem Thema, ich nenne es mal Zusammenspiel oder zusammen, dass die beiden Kontrahenten Politik auf der einen Seite, Journalisten und Verlagshäuser und öffentlich-rechtliche Anstalten auf der anderen Seite, Christian Mier von Reporter ohne Grenzen. Ist das in Deutschland eine subtile Angelegenheit oder wird da mit offenen Karten gespielt, wenn es darum geht, welchen Einfluss hat Politik auf Medien?
Insgesamt stimme ich Georg Maskolo, glaube ich, zu, dass der Einfluss schon mal größer war. Aber ich will ja auch beim Fall Brender nicht nur die Debatte betonen, sondern es gab ja in der Folge auch am Ende eine Justizentscheidung, die zu einer veränderten Zusammensetzung der ZDF-Gremien geführt hat. Und das war am Ende durchaus ein Erfolg. Und das war auch ein Erfolg, wo wieder einmal das Bundesverfassungsgericht der Pressefreiheit den Rücken gestärkt hat. Deswegen verstehe ich allerdings umso weniger, dass die ARD meint, aus diesem ZDF-Urteil keine Konsequenzen ziehen zu müssen und den Einfluss dort zurückzudrängen. Das ist eine weitere Debatte, weil im Prinzip.
Gut, machen wir da mal eine Klammer drum. Ich würde gerne mal bei dem Punkt bleiben, der Einfluss von Politik oder auch von Politikern. Als Beispiel, wenn Kanzleramtschef Peter Altmaier sagt, Veröffentlichungen oder nennen wir es Enthüllungen, Herr Maskolo, können eine Außen- und Sicherheitspolitik, können dieser schaden. Ist das nicht im Prinzip ein Warnschild? Behaltet die Sachen für euch, liebe Journalisten. Ihr mischt euch hier in Außenpolitik ein?
Ja, ist ganz interessant. Einmal im Jahr treffen wir uns ja im Rahmen dieser Recherchekooperation tatsächlich nur einmal im Jahr und sitzen 2 Tage zusammen und überlegen, was wollen wir eigentlich miteinander machen oder nicht. Dann laden wir uns jeweils einen Gast ein. Und im vergangenen Jahr ist das Peter Altmaier gewesen. Und wir haben mit ihm über genau diese Fragen diskutiert. Weil der Punkt, dürfen eigentlich und sollten Journalisten eigentlich tatsächlich alles veröffentlichen, ist ja tatsächlich eine wichtige Frage. Die Diskussion wird in Amerika sehr häufig, also nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel, hätte ein amerikanischer Journalist erfahren, wo sich Osama bin Laden aufhält und dass in der Nacht eine solche Aktion stattfindet, wie sie vor 5 Jahren stattgefunden hat, hätte der Journalist vorher darüber schreiben sollen oder nicht? Hätte er das eigentlich gedurft oder nicht? Mhm. So, da kommen wir immer wieder in Grenzbereiche. Und der Streit mit staatlichen Behörden und auch mit Peter Altmaier, um es persönlich zu machen, ist im Grunde ein relativ einfacher. Der Staat würde gerne sagen, wenn etwas geheim gestempelt ist, dann geht es dich als Journalisten nichts an. Und dann musst du dich an die Geheimhaltungsvorschriften halten und du darfst darüber nicht berichten. Das halte ich für eine falsche und auch unzulässige Betrachtung, weil der Journalist sehr wohl das Recht haben muss, das Geheimnis eines Staates zu brechen. Ein ganz einfaches Beispiel. Die Folter von Gefangenen in den USA, in Guantanamo beispielsweise, ist formal ein Staatsgeheimnis gewesen. Genauso waren es natürlich die Geheimgefängnisse der CIA. All diese Dinge waren Staatsgeheimnisse. Bisweilen wird mit dem Stempel des Staatsgeheimnisses etwas weggesperrt, was illegal ist. Oder auch nur etwas, was einer Regierung unangenehm oder peinlich ist. Mhm. Also der Journalist muss, da trägt er eine große Verantwortung, die eigene Entscheidung treffen, was er veröffentlicht und was er irgendwie nicht veröffentlicht und muss dann gegebenenfalls die Konsequenzen tragen. Das haben wir bei der Spiegel-Affäre, wenn man so will, einmal durchexerziert. Aber es muss möglich sein, für den Journalisten seine eigene Entscheidung zu treffen. Aber auch das, kann ich sagen, muss er nach bestem Wissen und Gewissen tun und darf es nicht leichtfertig tun.
Helge Frischling aus Peine. Guten Abend, Herr Frischling.
Ja, guten Abend, Herr Bormann und in die Runde. Ja, ich habe mir auch so seit längerer Zeit eigentlich so den Eindruck, was Pressefreiheit betrifft. Ich will nicht sagen, dass die konkret gesagt bekommen, was sie schreiben dürfen. Ich wollte mal so ein Beispiel von der Ukraine-Krise zum Beispiel. Ich habe im Internet also 3 Monitorsendungen wurden aufgenommen, die sehr kritisch über den Umsturz damals, den Maidan und die ganzen Sachen berichtet haben. Die waren vom ARD-Monitor. Ein Titel war zum Beispiel, wer ist für das Blutbad auf dem Maidan verantwortlich? Fragezeichen. Der andere Titel, jetzt weiß ich nicht, ob das vom Monitor Original der Titel war, die wahren US-Interessen in der Ukraine. Und noch ein, und es war wirklich einfach mal eine ganz andere Seite gezeigt. Ne? Mhm. Das ist ja, könnte man sagen, Beweis für Pressefreiheit. Es ist vielleicht auch bloß durchweg seitdem das nun war, das war hier 2014, hört man jedes Mal in den Standardnachrichten sonst irgendwie, wenn man über Russland hört, nur ja die Annexion der Krim, der aggressive Putin, jetzt kommen die Soldaten, werden an die Grenze geschickt, weil die anderen Länder, die näher an den Ostgebieten dran sind, Angst bekommen müssen, da halt mehr NATO-Truppen stationiert werden. Und Ja, also ich habe so diesen sehr starken Verdacht, also es werden Sachen gezeigt, aber dass die Masse immer noch auf Linie gehalten wird, das ist ehrlich gesagt mein Eindruck.
Wer ist die Masse und was ist die Linie?
Die Masse des Volkes, die Masse der Bevölkerung, die Masse der Leute, die halt vielleicht nicht auch mal im Internet gucken, wo tatsächlich, das sind ja auch dann die Qualitätsmedien, die ich mir auch ordentlich damit angucke, ne? Wo sich aber Menschen die Mühe gemacht haben, einfach mal kritische Berichte rauszufiltern.
Ist das denn ein Verdacht, Herr Frischin, dass Sie sagen, die Korrespondenten wollen eine gewisse Meinung in ihr Heimatland transportieren? Ist das Ihr Verdacht?
Es geht mir nicht um den einzelnen Korrespondenten, es geht um den gesamten Programmaufbau. Das heißt, diese drei kritischen Berichte, die haben einfach mal gezeigt, der Titel, wer ist für das Blutbad immer dann verantwortlich, zum Beispiel. Ne?
Das haben wir schon verstanden. Wir können ja mal den Korrespondenten Thomas Bormann hinzuziehen, der in Istanbul sitzt. Herr Bormann, kennen Sie das Gefühl, dass Sie sich überlegen, ja, in welche Richtung berichte ich jetzt eigentlich? Ist das immer wieder eine tagtäglich neue Entscheidung?
Ja, da muss ich natürlich zusehen, dass ich wirklich alles gründlich recherchiert habe und dann berichten, was ich weiß. Aber es gibt da keine Linie, die irgendjemand mir vorgibt. Es gibt da auch in meiner Zentrale jetzt niemanden, der mir sagt, so, du musst aber in die und die Richtung berichten. Ich bin jetzt bald 5 Jahre hier und habe noch nie irgendwie eine Vorgabe gekriegt, mit welcher Linie ich irgendwelche Massen informieren soll. Also das ist meinem eigenen persönlichen Verantwortungsbewusstsein überlassen. Und da stelle ich mir natürlich schon die Frage, wenn ich hier Konfliktparteien habe, zum Beispiel türkischer Staat und PKK, wie berichte ich darüber? Ja, das frage ich mich jeden Tag.
Wie groß ist denn die Gefahr, Georg Maskolo, dass Journalisten folgen, weil sie denken, der eine hat so geschrieben, ich folge dieser Linie.
Ja, ich glaube, die Gefahr gibt es und die ist auch größer geworden. Es gibt, man so will, so ein Mainstream. Es gibt, auch das empfinde ich so, immer weniger Journalisten, Korrespondenten auch, wo man das Gefühl hat, die suchen möglicherweise nochmal nach anderen Aspekten, nach einem anderen Bild der Geschichte. Es gibt so einen selbstgemachten Zwang zu einer Konformität. Also es gibt einen Blick auf Putin, es gibt einen Blick auf Erdogan. Und ich glaube, dass der in den allermeisten Fällen auch gar nicht ganz falsch ist. Das beobachte ich selten. Aber dass er möglicherweise dann doch ein Stück zu eindimensional ist, dass es nicht facettenreich genug ist. Und ich glaube, dass das unter anderem damit zu tun hat, dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht alle eigentlich so ähnliche Zeitungen lesen, sondern dass man sich umschaut. Von Jean Le Carré stammt der schöne Satz, den ich gerne auf den Journalisten abwandle und sage, der Schreibtisch ist ohnehin für den Journalisten ein sehr gefährlicher Ort. Also je mehr wir alle unterwegs sind, uns einen eigenen Blick verschaffen, je mehr wir mit Menschen reden, umso besser werden wir auch in unserem Urteil. Und ich glaube, in unserem Urteil müssen wir angesichts einer komplexer und komplizierter werdenden Welt einfach besser werden, als wir manchmal sind.
Adam Reifenberger aus Salzhemmendorf. Guten Abend, Herr Reifenberger.
Guten Abend. Ich finde es beschämend für die Medien, dass eine Regierung, die mit einer 80-prozentigen Mehrheit regiert, so selten was in Frage gestellt wird, kritisiert wird. Und dass eine Kanzlerin, die alte Formel von Margaret Thatcher, alternativlos aufgreift, auch so gut davon kommt. Im Gegensatz dazu wird sowohl die Rechten wie die Linken, also zum Beispiel die Linke oder die AfD, doch recht gnadenlos niedergemacht. Und ich meine, haben die Medien Interesse, dass wir demnächst mit 100-prozentiger Mehrheit regiert werden?
Herr Reifenberger, woher kommt der Gedanke, dass Sie glauben, dass die Medien der Kanzlerin, die haben Sie erwähnt, dass sie dieser folgen?
Das kommt daher, dass ich lese, habe viel abonniert und also auch extreme Sachen wie Junge Welt und Kompakt, aber auch Frankfurter Allgemeine, Zeit und den Spiegel und mache mir da meine Gedanken. Das ist wirklich, die Regierung kommt einfach viel zu gut weg bei den Standardmedien.
Sie meinen also, es gibt keine Kraft oder keine Instanz, die gegen die Regierung schreibt oder sendet?
Die zumindest hinreichend kritisch also Alternativen aufzeigt. Diese Alternativlosigkeit, die glaubt doch ein vernünftiger Mensch, kann die doch nicht glauben, dass es keine Alternative zu irgendeiner Richtung gibt.
Nehmen wir mal die Debatte raus über den Begriff alternativlos. Georg Maskelow, kann es sein, wir wollen mal die These von Herrn Reifenberger untermauern, dass es, was Politikverdrossenheit gestern war, dass es so eine Art Medienverdrossenheit heute ist?
Ja, die gibt es. Und ich glaube, dass Verdrossenheit inzwischen ein zu schwaches Wort dafür ist. Also bei der Politik haben wir auch erleben können, dass etwas, was als Verdrossenheit begonnen hat, irgendwann in Teilen in eine richtige Politikverachtung umgeschlagen ist. Und ich glaube, dass es in der Vergangenheit eine Medienverdrossenheit schon gegeben hat und in Teilen inzwischen ähnliche Prozesse wie in der Politik auch eine regelrechte Medienverachtung. Herr Reifenberger hat ja recht. Mit einer Regierung muss man immer hart und kritisch umspringen. Vielen Dank für die Erinnerung heute Abend. Ich würde nur gerne einen Punkt noch machen, was die Aufgabe des Journalisten ist. Kritisch auf jeden zu schauen und vor allem auf diejenigen, die Macht haben. Das ist unsere Aufgabe. Aber wir machen keine Regierung. Wir machen keine großen Koalitionen und keine Schwarz-Grünen und keine Rot-Grünen. Und wir schreiben irgendwie die AfD nicht ins Parlament, noch halten wir sie raus. Wenn unsere Argumente, unsere Fakten, unsere Sicht der Dinge, die wir liefern können, wiederum dazu führen, dass diejenigen, die unser Publikum sind, die uns lesen, die uns hören, die es im Fernsehen anschauen, dazu führt, ein entsprechendes Urteil selbst zu bilden und dann zu diesen Entscheidungen zu kommen, dann haben wir in der Sache gedient. Ja. Aber wir sind nicht diejenigen, die irgendjemanden in den Sattel heben und aus dem Sattel rausholen. Wir sie dann nur, wenn es um tatsächliches Fehlverhalten geht.
Ich schaue mal auf die Uhr. Es ist 9:55. Wir haben noch 5 Minuten Sendezeit. Michael Corduba aus Hamburg. Guten Abend, Herr Corduba.
Guten Abend, Herr Bormann.
Sie wissen, was das heißt, wenn ich 5 Minuten sage, ne?
Ich hatte auch vor, mich kurz zu fassen.
Schön.
Ich würde eigentlich den Gesichtspunkt gerne einbringen, dass in der Diskussion selten beachtet wird, dass man Pressefreiheit nicht planen kann. Wir reden natürlich auch über Länder, in denen die Pressefreiheit offenkundig nicht vorhanden ist. Und das führt dazu, dass der Eindruck entsteht, als ob hier alles sozusagen in Butter wäre. Es wird oft der Teufel des Neoliberalismus an die Wand gemalt. Es ist vorhin auch gesagt worden, dass der Einfluss auch des kapitalistischen Systems sozusagen Pressefreiheit minimierend sei. Man muss aber, glaube ich, bei solchen pauschalen Anwürfen immer vor Augen haben, was die Alternative ist. Man kann Freiheit nicht planen. Man kann sozusagen keinen Kanon dessen, was vielfältige Themen wären, von vornherein festsetzen, sondern Freiheit entsteht praktisch dadurch gewähren lassen. Sozusagen durch Nicht-Eingriff. Nun ist der Staat außerordentlich schlecht dazu berufen, nicht einzugreifen, denn seine Tendenz ist zu regulieren und sozusagen Maßstäbe zu setzen und durchzusetzen und er hat die Machtmittel dazu. Deswegen glaube ich, sollten wir sehr vorsichtig da sein, dass wir anstelle eines Systems, in dem praktisch die Freiheit, die Pressefreiheit durch einzelne Unternehmerfiguren, die nach dem Krieg entstanden ist in Deutschland, sagen, ja, das wird alles besser, wenn wir jetzt hier irgendwelche Komitees oder Rundfunkbeiräte oder Ähnliches haben.
Herr Corduba, ich würde gerne die beiden Begriffe, die Sie aufgegriffen haben, noch mal kurz in die Runde bringen als Abschlussrunde, nämlich das Wort kann man die Freiheit, die sollte man nicht planen, sondern sie muss man immer wieder neu gestalten. Wie ist das, Herr Mir? Was können wir für die Pressefreiheit tun, wenn wir sie gestalten wollen?
Naja, also zum einen glaube ich auch schon auch trotzdem wertschätzen, was wir hier haben. Ich will nicht schönreden, das will ich wirklich nicht. Es gibt auch Dinge, kritische Punkte, über die wir hier geredet haben, aber diesen Punkt der Medienverachtung, den wir gerade gesehen haben, den Georg Maskelow vorhin angesprochen hat, am Ende tatsächlich auch sozusagen da auch durchaus selbstbewusst erst einmal entgegentreten. Das finde ich schon einen nicht ganz unwichtigen Punkt an der Stelle.
Georg Maskelow, was muss passieren, damit die Pressefreiheit so bleibt, wie sie ist oder gar besser wird?
Also ich habe das Gefühl, dass es genau das ist, worüber wir heute Abend geredet haben. Ich hoffe darauf, dass jedenfalls ein erheblicher Teil dieser Diskussion so sein wird, dass wir uns kritische Fragen stellen, dass wir auf eine andere Art und Weise ins Gespräch mit denjenigen kommen, die kritisch auf uns schauen und dass wir an ein paar Stellen einfach auch gucken, dass wir besser werden, als wir in der Vergangenheit gewesen sind. Es gibt einen Punkt, über den wir gar nicht geredet haben. Es ist eigentlich mein liebster Punkt. Nämlich korrigieren wir eigentlich unsere Fehler, etwas, wozu wir eine Verpflichtung haben. Tun wir aber in aller Regel nicht. Also geben wir uns im Zweifel ein Stück mehr Mühe einfach noch und dienen dieser Pressefreiheit, die für uns Journalisten ja auch was Wunderbares ist, so gut es denn irgend geht an jedem Tag.
Das war die Redezeit heute Abend und wir sprachen über die Pressefreiheit. Anlass war der Internationale Tag der Pressefreiheit und die Redaktion hatte Verena Gonsch.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.